Vor einigen Wochen war ich bei meiner Tochter Inessa zu Besuch. Sie wohnte noch in Osnabrück. Inzwischen wohnt sie in Gießen und sie hat ihre Wohnung vorbereitet für den Umzug. Lilly und ich waren dort und Lilly ist Expertin für Tapezieren oder Wohnungsstreichen. Das ist nicht ganz so mein Metier. Lilly, Inessa und ein paar Freundinnen von ihr haben die Wohnung gestrichen. Und ich saß da und nicht ganz so weit entfernt von Osnabrück ist Detmold, die Heimat meines Schwiegersohnes, habe ich gedacht, fahre ich doch zu Martins Eltern und verbringe da einen schönen Abend. Ich glaube, übernachtet habe ich dort auch, oder bin ich abends wieder zurückgefahren, weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls bin ich dann nach Detmold gefahren zu Martins Eltern, unseren Freunden. Und am Abend saßen wir zusammen und Martins Vater Viktor sagt dann zu mir, Klaus, ich bin gefragt worden von der Jugend unserer Gemeinde, das ist eine sehr große Jugend, die haben ja über 300 Mitglieder und Dutzende Jugendliche. Und die Jugend hat mich gefragt, ob ich mal in die Jugend kommen könnte, ihnen einen Bibeltext auslegen. Habe ich gesagt, klar, mache ich das. Und dann haben die mir einen Text gegeben, da wollte ich mal deine Meinung wissen, wie du das auslegst. Okay, dann holen wir mal die Bibeln raus. Und dann hat er mir den Text gegeben, Viktor, haben wir da zusammen reingeschaut. Das ist Lukas 16, 1 bis 8, das Gleichnis vom untreuen Haushalter. Wenn wir es mal aufschlagen. Oder 1 bis 9, Lukas 16, 1 bis 9. Ich lese den Abschnitt einmal. Er, Jesus, sagte aber auch zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter, und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst, was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setze dich und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte, 100 Koa Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Soweit das Gleichnis. Und jetzt kommt noch 8 und 9. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Ja, das habe ich auch gedacht. Der Herr lobt diesen ungerechten Haushalter, der seinen Chef betrogen hat nach Strich und Faden. Und nachdem der Betrug aufgeflogen ist, macht er immer noch weiter mit seiner Betrügerei. Der Chef hat ihn auch nicht sofort entlassen. Er kann den Betrug noch fortsetzen. Und der Chef hat ihm angekündigt, künftig, irgendwann in der Zukunft, werde ich dich entlassen. Und dann erzählt der Herr dieses Gleichnis seinen Jüngern. Und dann lobt er diesen ungerechten Haushalter. Ja, was soll man davon halten als Christ? Dann sage ich zu Viktor, also ich weiß nicht, was eure Jugend gegen dich hat, dass sie dir so einen Text zur Auslegung gegeben haben. Was hast du getan? Er sagt, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Und er sagt, er hat in etlichen Kommentaren geschaut. Und jeder schreibt was anderes dazu. Die Ausleger widersprechen sich. Und jetzt wollt ihr meine Meinung mal hören. Hier sage ich, ich stehe jetzt auch wie der Ochs vom Berg. Und ich muss mich da auch erst mal hineindenken und kann da jetzt spontan auch nicht viel dazu sagen. Und dann hat uns aber der Ehrgeiz gepackt und auch die Freude am Bibellesen. Und wir haben uns den Abend genommen, statt nett miteinander zu plaudern, und haben an diesem Text gearbeitet und haben überlegt, wie können wir zur richtigen Auslegung kommen? Was will der Herr Jesus mit diesem Text sagen? Warum lobt er diesen ungerechten Haushalter? Und wie können wir diesen Text nicht irgendwie, sondern möglichst zutreffend auslegen, ohne in irgendeinem Widerspruch zu anderen Bibelstellen zu sein? Das ist ja immer ein Kriterium, um meinen Text richtig auszulegen. Steht meine Auslegung im Widerspruch zu irgendeinem anderen Bibeltext? Wenn das der Fall ist, ist meine Auslegung falsch. Und so haben wir uns an dem Abend rangemacht. Es hat immer mehr Spaß gemacht, hin und her zu überlegen, um versuchen, die Aussage dieses Textes zu knacken. Und dann hat uns, ich denke doch, der Herr Erleuchtung geschenkt. Und wir sind nach hin und her und gegenseitigem immer mehr Erkennen, ich denke doch, zur richtigen Auslegung gekommen. Wenn man einen schwierigen Bibeltext hat, der für sich schwer auszulegen ist, dann ist schon mal eine Grundregel, die man beachten soll, in welchem Kontext steht dieser Abschnitt. Was kommt davor und was kommt danach? Das kann manchmal enorm wichtig sein und kann der Schlüssel zur Auslegung sein. Und so ist es auch bei diesem Text. Haben wir erstmal geschaut, was kommt davor? Davor ist Lukas 15. Das ist dieses Kapitel von dem verlorenen Schaf, der verlorenen Münze und dem verlorenen Sohn. Okay, was hat das jetzt mit dem Gleichnis vom ungerechten Haushalter zu tun? Zunächst konnten wir mal nichts erkennen. Was wollen die drei Gleichnisse von dem verlorenen Schaf, der verlorenen Münze und dem verlorenen Sohn aussagen? Alle drei Gleichnisse wollen aussagen, dass wir nur aus Gnade gerettet sind. Und immer wird ein anderer Schwerpunkt in jedem Gleichnis betrachtet. Wer wirkt bei der Errettung der Menschen? Da ist zunächst das Gleichnis vom verlorenen Schaf. In diesem Gleichnis wird betont, dass der Sohn Gottes bei der Rettung von Menschen natürlich eine entscheidende Rolle spielt. Er geht dem verlorenen Schaf nach und rettet es aus Gnade. Dann die verlorene Münze. Dort wird betont, dass der Heilige Geist bei der Rettung eines Menschen eine große Rolle spielt. Der Heilige Geist leuchtet die Herzen aus, sodass die verlorene Münze gefunden wird. Und beim verlorenen Sohn, ist nicht schwer zu erkennen, steht das Wirken von Gott Vater im Mittelpunkt. Der Vater freut sich, wenn ein Sünder umkehrt. Und so lesen wir in diesen drei aufeinanderfolgenden Gleichnissen vom verlorenen Schaf, der Münze und dem verlorenen Sohn vom Wirken des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes bei der Rettung der Menschen. Und alle werden nur aus Gnade gerettet. Niemand kann durch eigene Leistung gerettet werden. Das ist der Schwerpunkt in Kapitel 15. Und jetzt steht aber in 16, Vers 1, er, Jesus, sagte aber auch zu seinen Jüngern. Und dieses Wörtchen auch deutet darauf hin, dass das, was vorher steht, in Zusammenhang steht mit dem, was jetzt kommt. Er sagte auch zu seinen Jüngern. Viktor und ich haben den Zusammenhang nicht gleich erkannt. Wir haben aber festgehalten, es geht um die Errettung allein aus Gnade. So. Und dann sind wir wieder an Kapitel 16 gegangen und haben geschaut, was steht denn nach diesem Gleichnis? Vielleicht können wir dann irgendwie einen Zusammenhang mit Kapitel 15 erkennen. Denn zunächst konnten wir in dem Gleichnis vom ungerechten Haushalter nichts erkennen, was in irgendeiner Weise in Verbindung steht mit der Errettung allein durch Gnade. Aber lesen wir mal weiter, was kommt dahinter? Dann lesen wir mal noch die Verse 10 bis 15 dazu, die direkt danach kommen. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das alles aber hörten auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn. Bemerkenswert ist auch hier das Wort alles. Das alles hörten die Pharisäer. Der Jesus hat nach den drei Gleichnissen von den verlorenen Dingen, dem verlorenen Sohn, gleich dieses Gleichnis vom ungerechten Haushalter erzählt. Das war eine Rede und die Pharisäer hörten alles. Wichtig. Und sie verspotteten ihn. Vers 15. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen, denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Greuel vor Gott. Und jetzt haben wir langsam gemerkt, aha, Viktor, wenn du über dieses Gleichnis predigst, musst du die Verse 10 bis 15 dazu nehmen, denn die gehören unmittelbar zusammen. Wir haben gemerkt, die Pharisäer haben sich kolossal geärgert über das, was der Herr im Gleichnis vom ungerechten Haushalter erzählt hat. Vielleicht haben sie sich auch geärgert, was er in den drei Gleichnissen vorher erzählt hat. Aber das ist nicht mein Schwerpunkt. Sie haben sich geärgert. Also werden sie das Gleichnis wohl verstanden haben, im Gegensatz zu Viktor und mir und so manchem anderen Ausleger, der in Kommentaren großgeschrieben hat. Sie müssen es verstanden haben. Warum hätten sie sich darüber ärgern sollen, wenn sie nichts kapiert hätten? Und dann haben wir immer mehr gecheckt, ja, die haben das sehr wohl verstanden und haben sich geärgert, weil sie selbst damit gemeint waren. Sie selbst haben sich darin erkannt. Und wo haben sie sich selbst erkannt? Dazu kommen wir gleich. In den Versen 1 bis 7 im Gleichnis geht es um den untreuen Haushalter. Dann lobt der Herr diesen Haushalter, dass er klug gehandelt hat. Er lobt ihn nicht, dass er alles falsch gemacht hat, sondern dass er betrogen hat, sondern er lobt ihn für seine kluge Handlungsweise. Was war daran klug? Komme ich auch gleich noch drauf. Und dann in Vers 9 sagt der Herr: Macht euch keine Freunde mit dem ungerechten Mammon. Also die Gläubigen sollen sich nicht diese Geldgier des Haushalters zum Vorbild nehmen, sondern offensichtlich nur seine Klugheit. Und dann ab Vers 10 bis 13 zeigt der Herr, dass ein Gläubiger in allen Dingen treu sein soll, die ihm aufgetragen sind. Also ein Gläubiger soll auch an den Werken erkennbar sein, dass er gläubig ist. Und jetzt ahnen wir langsam, aha, was ist der Zusammenhang mit dem vorhergehenden Kapitel, dass man nur aus Gnade gerettet wird. Und dann haben wir einen Zusammenhang entdeckt, der oft in der Bibel im Neuen Testament vorkommt, nämlich der Zusammenhang: Ein Gläubiger wird nur durch Gnade gerettet, ohne eigene Leistung. Es ist das Wirken des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass ein Mensch überhaupt zum Glauben kommen kann. Und keiner kann durch eigene Leistung dazu irgendwas beitragen. Wenn der Sohn sich nicht am Kreuz geopfert hätte, könnte kein Mensch gerettet werden. Niemand hätte die Schuld auf sich genommen, unsere Schuld auf sich genommen. Wenn der Heilige Geist nicht an einem Menschenherzen wirkt, könnte keiner Gott und seine Wahrheit erkennen. Der Heilige Geist muss an einem Menschenherzen wirken, sonst kann er nicht zum Glauben kommen. das Gleichnis von der Münze. Und wenn der Vater nicht im Himmel sehnsuchtsvoll warten würde, dass ein Sünder sich bekehrt und das alles, sage ich mal, in Auftrag gegeben hätte, dann könnte kein Mensch gerettet werden. Dann wäre die Rettungsaktion nie passiert. Alles ist Gnade. Aber wenn ein Mensch gläubig ist, dann darf man an seinem Verhalten, an seinen Werken auch erkennen, dass er wirklich gläubig ist. Gott erwartet von einem Gläubigen, dass er gute Werke tut. Aber immer wieder wird betont, du wirst dadurch nicht gerettet. Du bist nur durch Gnade gerettet. Aber wenn du gläubig bist, dann führe auch ein Leben, dass man sieht, dass du gläubig bist. Und darum geht es in Lukas 16, vor allem in den Versen 10 bis 13 oder 9 bis 13. 9, dass man sich nicht mit der Welt anfreunden soll, dass man nicht an Geld und Ehre und Stolz dieser Welt hängt, das ist der Mammon, sondern dass man Gott treu dient in dem, was er uns aufträgt. Diesen Zusammenhang haben wir allmählich erkannt und jetzt kommen wir der Lösung dieses Textes immer näher. Wir müssen diesen Bibelabschnitt in drei Teile gliedern. Und Viktor hat gesehen, ich muss unbedingt noch bis Vers 15 predigen, weil das für die Auslegung unbedingt wichtig ist. Wir haben Lukas 16, 1 bis 7, das Gleichnis. Wenn wir das nur isoliert für sich stehen lassen, dann stehen wir ziemlich dumm da, weil wir es kaum auslegen können. Dann aber die Verse 8 bis 13 erfolgt die Auslegung des Herrn. Und 14 und 15, die Reaktion der Pharisäer, spielt eine ganz große Rolle. Die Reaktion der Pharisäer auf das Gleichnis war Verärgerung. Sie haben den Herrn deswegen verspottet. Warum? Sie haben sich erkannt in diesem Gleichnis. Sage gleich, wo sie sich erkannt haben. Erstmal 1 bis 7. Wir müssen sehen, ein Gleichnis will ja immer bildhaft etwas zum Ausdruck bringen. Und in einem Gleichnis sind Personen oft bildhaft dargestellt. Und der Herr beschreibt in den Versen 1 bis 7 ein Ereignis aus dem weltlichen Alltagsgeschehen, was jeder kennt. Geldliebe, Weltliebe, Mammon ist das der Begriff in der Bibel. Diese Weltliebe bestimmt das Leben der Menschen und jeder will versuchen, seine Vorteile rauszuholen und es führt zu Lüge und Betrug, eigene Vorteilsnahme, mit einem Wort Selbstliebe. Und das hat dieser untreue Haushalter nun wahrlich gemacht. In der Auslegung von Versen 8 bis 13 überträgt der Herr dieses Gleichnis aus dem Weltgeschehen nun geistlich auf Gläubige. Und dann erkennen wir die Personen, die in diesem Gleichnis bildhaft zum Ausdruck kommen. Der reiche Mann ist Gott. Der ungerechte Haushalter sind die Pharisäer. Die Pharisäer, die sich in diesem ungerechten Haushalter zu Recht erkannt haben und sich geärgert haben, dass der Herr Jesus sie so gleichnishaft darstellt. Der ungerechte Haushalter sind die Pharisäer, die eigentlich als von Gott eingesetzte Verwalter im Volk Israel Gottes Ordnungen und Gebote vorleben und umsetzen sollten. Und sie haben das so korrupt getan, wie dieser ungerechte Haushalter in diesem weltlichen Geschehen. Und wir wissen, dass die Pharisäer zur Zeit Jesu überaus korrupt waren, bis hoch zum Hohen Priester. Der Hohe Priester war ja sowieso illegal. Laut Bibel hätte er gar nicht Hoher Priester sein dürfen, weil Gott angeordnet hat, dass es nicht nur Leute aus dem Stamm Levi sein müssen, sondern auch Nachfolger oder aus dem Geschlecht des Urvaters Zadok, der ebenfalls natürlich aus dem Stamm Levi ist, kommen müssen. Das war bei den hohen Priestern seit der babylonischen Gefangenschaft nicht mehr der Fall. Nach der babylonischen Gefangenschaft hat man keine Nachkommen Zadoks mehr als Hohepriester eingesetzt, sodass der Hohepriester zur Zeit Jesu, Kaiaphas, natürlich auch ein illegaler Hohepriester war. Und die Korruption, die erkennen wir auch in der Bibel, es wird hier und da angedeutet, indem der Jesus von den Pharisäern spricht, als von übertünchten Gräbern, wo außen fromm überstrichen wird und innen ist alles vermodert. Und dann hat der Jesus zweimal die Händler aus dem Tempel ausgetrieben, am Anfang seines Wirkens und am Ende seiner dreijährigen Wirkungszeit. Die Händler haben oben auf dem Tempelgelände die Opfertiere verkauft, die für die Opfer bestimmt sind. Was soll daran schlimm sein? Ja, das Tempelgelände ist kein Handelsplatz. Das Tempelgelände ist kein Jahrmarkt, sondern es ist ein Bethaus Gottes. Sie hätten außen um das Tempelgelände herum vor den Außenmauern die Tiere verkaufen dürfen. Und das haben auch etliche Händler gemacht. Aber die, die reich genug und korrupt genug waren, Bestechungsgelder zu zahlen. Und diese Bestechungsgelder mussten an die Priesterschaft fließen, an die Pharisäer. Und der hohe Priester musste bei solch einem offensichtlichen Handeln sein Einverständnis gegeben haben. Das ging nur über Bestechung. Und dann sehen wir bei dem Prozess Jesu, wir haben es heute Morgen vorhin von Martin gehört, dass falsche Zeugen aufgerufen wurden, dass falsche Zeugen bestochen wurden, um gegen den Herrn aussagen zu können, falsche Aussagen zu machen. Also die Pharisäer bis hin zum hohen Priester waren nun wahrlich untreue Haushalter und waren korrupt bis zum Gehtnichtmehr. Und der Herr hat dies nun in dem Gleichnis vom untreuen Haushalter so dargelegt, dass die Pharisäer, die ja dabei standen, sich sofort erkannt haben. Und deswegen waren sie so verärgert und haben ihn verspottet, statt Buße zu tun. Und wer sind dann die Schuldner, die zu dem ungerechten Haushalter kommen? Die Schuldner sind die Leute des Volkes Israel. Sie lassen sich auch auf krumme Touren mit dem ungerechten Haushalter ein und denken, sie könnten den Chef des Haushalters, der ja dann auch indirekt ihr Chef ist oder auch direkt ihr Chef, sie könnten den Chef betrügen, indem sie mit dem ungerechten Haushalter krumme Geschäfte machen. Der reiche Mann ist Gott, ja, der Chef ist Gott. Er sieht alles, er checkt alles. Und die Schuldner sind die Leute des Volkes Israel. Sie sind vor Gott ebenso schuldig wie der ungerechte Verwalter. Alle sind schuldig vor Gott. Und mit menschlichem Gemauschel, wie der ungerechte Haushalter, der die Priester, die Pharisäer darstellt, können wir diese Schuld nicht kompensieren. Nur der reiche Mann, also Gott, kann sie uns völlig erlassen, allein aus Gnade, wie der Herr das in den vorhergehenden drei Gleichnissen dargestellt hat. Deswegen wird die Rettung aus Gnade immer vorangestellt. Das wird immer erstmal klar gemacht, dass Rettung nur aus Gnade geschieht. Und dass von einem Gläubigen auch Werke erwartet werden, das kommt dann an zweiter Stelle. Aber man darf nie verwechseln, dass wir nicht allein aus Gnade gerettet werden, sondern auch aus Werken, sondern nur aus Gnade wird man gerettet und nie aus Werken, obwohl Gott auch von einem Gläubigen wahre und gerechte Werke erwartet. Und das ist im Volk Israel zur Zeit Jesu mächtig schiefgelaufen. Alle sind schuldig vor Gott und kein Gemauschel mit dem untreuen Verwalter, mit den Priestern, kann diese Schuld kompensieren. Nur Gott kann sie uns völlig erlassen und das allein aus Gnade. Und dann kommen wir zu der Frage, warum hat der reiche Mann den ungerechten Haushalter nicht sofort entlassen? Wir lesen in dem Gleichnis, er hat ganz klar gesehen, der Haushalter ist untreu. Warum hat er nicht sofort entlassen? Und da weicht das Gleichnis von dem normalen menschlichen Verlauf im weltlichen Alltagsgeschehen ab. Ein Chef hätte den sofort gefeuert. Aber der reiche Mann sagt, ich werde dich künftig entlassen. Also irgendwann in der Zukunft werde ich dich entlassen. Nun hätte ja der ungerechte Haushalter diese Riesenchance, diese ungeahnte Chance nutzen können, indem er was tut? Gerecht werden, ja? Gerecht werden. Er tut es aber nicht. Er macht ungerecht weiter und sagt, oh, wenn ich entlassen werde, dann muss ich gucken, wenn ich gefeuert bin, dass es mir dann immer noch gut geht und dass ich jetzt den Leuten, die auch schuldig sind vor dem reichen Mann, also vor Gott, dass ich mit denen irgendwie trickse und mauschle, dass die mir dann wohlgesonnen sind und es mir dann nach der Entlassung gut geht. So denkt er in seiner weltlichen Bauernschleue. Und jetzt wird es nicht mehr allzu schwer zu erkennen, was dieses Entlassen aus der Haushalterschaft bedeutet. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Und Gott entscheidet, wann er seine ungerechten Haushalter und Schuldner aus der Haushalterschaft entlässt. Und auf einmal sind wir nicht mehr nur beim Volk Israel, wie zunächst hier, auf einmal sind wir bei allen Menschen. Denn wir alle sind schuldig vor Gott. Wir alle sind Schuldner vor Gott und können diese Schuld nicht selbst bezahlen, auch nicht mit irgendwelchem religiösen Gemauschel, ja, was der Haushalter mit dem Volk versucht hat, die Priesterschaft mit dem Volk. Wir können nicht durch irgendwelches religiöses Gemauschel und religiöse Rituale mit Kerzenrituale und Kreuz anbeten und Heilige verehren und diese ganzen Rituale, wir können damit nicht vor Gott gerecht werden. Es geht nur durch Gnade, wie in den ersten drei Gleichnissen in Kapitel 15 schon deutlich vom Herrn ausgesagt. Gott weiß, dass jeder von uns schuldig ist vor ihm, dass keiner die Normen erfüllt, die vor Gott gelten, dass keiner in die ewigen Hütten kommen kann, wie es in Vers 9 heißt, durch unsere eigene Leistung, sondern es geht nur durch Gnade. Aber Gott entlässt uns nicht sofort aus der Haushalterschaft, sondern er entscheidet, wann das der Fall ist. Gott ist Herr über Leben und Tod und Gott sagt, bestimmt den Zeitpunkt, irgendwann in der Zukunft, wann wir von dieser Haushalterschaft entlassen werden, wenn wir also sterben. Und dann wird entschieden oder müssen wir Rechenschaft geben über das, was wir getan haben. Wir sind von Natur aus alle ungerechte Haushalter und werden irgendwann aus dieser Haushalterschaft entlassen werden bei unserem Tod. Und es ist Gottes Gnade, dass dieser Tod noch nicht längst eingetreten ist, sondern dass wir immer noch leben können, obwohl wir alle schon genug gesündigt haben, ich jedenfalls. Vor 2 Wochen waren wir zu Gast bei dem Ehepaar in der Pfalz, bei dem wir öfter übernachtet haben, wenn wir mit dem Haus irgendwas zu tun hatten. Und dann kommen wir, sind auch gläubig, und dann kommen wir natürlich auch über geistliche Dinge ins Gespräch. Und dann sagte die Frau von diesem befreundeten Ehepaar, ach, ist es nicht so, dass wir recht früh sterben müssen? Wir sind in etwa im gleichen Alter, wir kennen uns seit der Jugendzeit und jetzt sind wir alte Leute, sind alle Großeltern und wissen natürlich, irgendwann ist unsere Haushalterschaft beendet und das wird nicht mehr allzu lange dauern. 2 Drittel unseres Lebens sind mindestens schon vorbei oder 3/4. Und Gott entscheidet, wann wir aus dieser Haushalterschaft entlassen werden. Und die Frau sagt dann, ach, könnte man nicht doppelt so lange leben? Da sage ich, weißt du, wenn wir doppelt so lange leben würden, würden wir doppelt so lange sündigen. Und wenn das bei Gläubigen schon zutrifft, wie viel erst bei Ungläubigen, wenn die doppelt so alt werden würden? Stell dir mal vor, die Diktatoren dieser Welt würden jetzt noch doppelt so alt werden. Die Betrüger und Gauner dieser Welt würden doppelt so alt werden, wenn bei uns Gläubigen schon genug Sünde zusammenkommt. Ja, da ist was dran. Das hat schon seinen Sinn. dass Gott das Menschenalter herabgesetzt hat und wir nicht mehr wie Abraham 175 Jahre alt werden oder wie die vor der Sintflut, die ja mehrere hundert Jahre alt geworden sind. Das hat schon seinen Sinn, dass Gott das Menschenalter herabgesetzt hat. Wir würden ja noch mehr Unheil anrichten. Und wenn wir aus der Haushalterschaft entlassen werden bei unserem Tod, und das wird jeden betreffen, dann müssen wir vor Gott Rechenschaft geben über unser Leben. Und wenn wir dann keine Vergebung unserer Sünden haben, dann verpassen wir die Aufnahme in die ewigen Hütten, wo der Jesus in Vers 9 darauf hinweist. Diesen Schlüsselvers müssen wir nochmal lesen. Lukas 16, Vers 9. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wenige Verse später sagt er, macht euch keine Freunde mit dem Mammon. Was will er damit sagen, mit diesem scheinbaren Widerspruch? Er lobt ja die Klugheit des Haushalters. Der Haushalter war im weltlichen Sinne so klug, daran zu denken, wenn ich aus der Haushalterschaft entlassen werde, muss ich schauen, dass es mir gut geht. Das ist jetzt alles im weltlichen Sinn. Und das überträgt der Herr auf die Gläubigen und sagt, wenn ihr entlassen werdet aus der Haushalterschaft eures Lebens bei eurem Tod, dann müsst ihr schauen, dass ihr in die ewigen Hütten kommt, dass ihr ins ewige Leben kommt. Und diese Klugheit, die setzt uns der Herr als Vorbild. Nicht seine ganze Betrügerei und was er alles gemacht hat, sondern diese Klugheit. Ich muss dafür sorgen, wenn ich aus der Haushalterschaft entlassen werde, dass es mir gut geht, in die ewigen Hütten komme. Und wie komme ich in die ewigen Hütten? Ich muss die Gnade des Herrn annehmen, die Gnade, die in Kapitel 15 in den drei Gleichnissen beschrieben wird. Ich muss mich aus Gnade retten lassen. Ich darf nicht so reagieren wie die Pharisäer, die sich geärgert haben über diese Botschaft, dass sie schuldig wären und den Herrn verspottet haben. Nein, ich muss wie der zweite Mann, der mit dem Herrn gekreuzigt wurde, noch Buße tun, bevor die Haushalterschaft ausläuft. Wir haben ja vorhin von Martin gehört, dass die beiden Verbrecher, die mit dem Herrn gekreuzigt wurden, ihn verspottet haben. Dann lesen wir aber, dass einer von beiden sich bekehrt hat, kurz vor seinem Tod. Also einer hat noch erkannt, hoppla, meine Haushalterschaft, die läuft aus, und zwar ziemlich bald. Und er hat noch erkannt, bei diesem Gerechten werde ich Vergebung meiner Sünden finden. Er kann dafür sorgen, dass ich in die ewigen Hütten aufgenommen werde. Und das hat der Herr dann auch getan. Er hat zu ihm gesagt, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und so klug sollen wir alle auch sein, dass wir wissen, wenn wir aus unserer Haushalterschaft entlassen werden, aus unserer ungerechten Haushalterschaft, weil wir alle Fehler machen und Sünden begehen, dann sollten wir so klug sein, vorgesorgt zu haben, dass wir in die ewigen Hütten kommen, dass es uns nach dieser Haushalterschaft gut geht. Und dazu müssen wir die Gnade annehmen. Und jetzt haben wir noch den Schwerpunkt in diesem Text, die Werke. Wir werden nur durch Gnade gerettet. Bei einem Geretteten darf man dann aber auch sehen, dass er gläubig ist. Und das zeigt sich an unserem Umgang mit dem Mammon, mit den weltlichen Dingen. Wie wir uns als Gläubige mit weltlichen Dingen verhalten sollen, zeigt der Herr in den Versen 10 bis 13, dass das Geistliche eben wichtiger sein soll als das Weltliche, dass wir treu sein sollen, nicht betrügen und dass man sich auf uns verlassen kann, dass wir uns eben anders verhalten als die korrupten Pharisäer. In diesem Abschnitt wird auch klar, dass der Jesus nicht das korrupte Verhalten des Haushalters lobt, sondern lediglich dessen Klugheit, unbedingt dafür zu sorgen, dass es ihm nach seiner Entlassung gut geht. Und so sollen auch wir klug genug sein, dafür zu sorgen, dass es uns nach unserer Entlassung aus der Haushalterschaft gut geht, dass wir in die ewigen Hütten eingehen werden. Und dazu müssen wir uns bekehren und Vergebung unserer Sünden annehmen, auch wenn wir schon bekehrt sind, uns immer wieder vergeben lassen, welches allein durch Gottes Gnade geschehen kann. Der Jesus will in 10 bis 13 natürlich nicht sagen, dass wir durch Werke gerettet werden, sondern er will aufzeigen, dass ein wahrer Gläubiger, der nur durch Gnade gerettet ist, dann zur Ehre Gottes auch gute Werke tut, die Gott von ihm erwartet. Epheser 2, 8 bis 10 gibt so eine Stelle, wo das aufgeführt ist. Wir sind nicht durch Werke, sondern nur durch Gnade gerettet. Aber Gott hat gute Werke für uns bereitet, die wir tun sollen. Ich habe es jetzt mal sinngemäß wiedergegeben. Vielleicht kannst du mal jemand, kannst du Valentino einblenden, den genauen Wortlaut dieser Stelle. In dieser Stelle, Epheser 2, 8 bis 10, ist in den Lehrbriefen der Aposteln praktisch die Auslegung des Gleichnisses vom ungerechten Haushalter zusammengefasst. Da ist die Stelle. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Das ist Lukas 15. Die Gleichnisse vom verlorenen Schaf, verlorenen Groschen, verlorenen Sohn. Und dann 9, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, aber dann Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken. Das ist dann die Auslegung des Gleichnisses, die der Herr in den Versen 10 bis 13 gibt. Zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Eine ausführlichere Auslegung in den Lehrbriefen ist noch in Jakobus 2, 14 bis 20, wo davon die Rede ist, dass Glaube ohne Werke toter Glaube ist. Aber darüber hat Martin vor einiger Zeit gepredigt. Das ist doch die Textstelle, wo du diese Gegenüberstellung von Arnold Fruchtenbaum aufgezeigt hast. Das lassen wir jetzt, da hat Martin ausführlich und sehr gut gepredigt, wo auch diese Thematik sehr gut dargestellt ist in der Bibel. Und wir sehen, das Gleichnis von der Haushalterschaft, vom untreuen Haushalter, das ist eine Thematik, die immer wieder im Neuen Testament vorkommt. Gerettet durch Gnade, aber Gott hat auch gute Werke vorbereitet, die wir treu erfüllen sollen. Und so sind dann Viktor und ich ins Gebet gegangen nach diesem langen Abend, wo wir in der Bibel geforscht haben, der uns riesengroßen Spaß gemacht hat, miteinander als Opas die Bibel zu lesen, als Opas von Noemi, und haben Gott gedankt, dass er uns Erleuchtung geschenkt hat und gezeigt hat, wie wir diesen Text auslegen können. Und Viktor hat sich gefreut, diese Predigt bei der Jugend zu halten. Und ich habe gedacht, wenn ich noch irgendwie die Chance habe, bei uns in der Gemeinde darüber zu predigen, mir hat es ja schon seit Wochen gejuckt, aber wir haben ja immer Predigtthemen, die auch wichtig waren. Aber wenn es nochmal die Gelegenheit gibt, dann will ich auch hier in der Gemeinde nochmal über dieses schöne Thema sprechen.